Unter unseren Füßen ist eine schier unerschöpfliche Energiequelle, ganz unabhängig von Sonne und Wind, Geothermie oder auch einfach Erdwärme. Wie wir diese enorme Hitze aus mehreren Kilometern Tiefe fördern, warum wir dafür sogar alte Gasbohrungen recyceln können und welches Potenzial in der Wärme unter unseren Städten steckt, darum geht's in dieser Folge. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk. Wie gut, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung.
Je tiefer man bohrt, umso wärmer wird es. In 3 Kilometern Tiefe herrschen Temperaturen um die 100 Grad Celsius. Am Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam wird unter anderem am Thema Erdwärme geforscht. Und seit 25 Jahren gibt es für diese Forschung die Forschungsplattform Großschönebeck. Dr. Sven Fuchs ist Leiter der Arbeitsgruppe Hydrothermale Geothermie am GFZ und beschäftigt sich in seiner Forschung mit Erkundung und Nutzung von heißen unterirdischen Wasserreservoirs. Herr Dr. Fuchs, herzlich willkommen im Forschungsquartett.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Wir haben alle durch die Medien, durchs Heizungsgesetz und so weiter schon mal von Geothermie gehört, von Erdwärme. Aber wie würden Sie Geothermie einem Laien wie mir erklären?
Ja, das ist relativ einfach. Geothermie ist die Wärme des Untergrunds und die ist überall vorhanden und kann durch alle genutzt werden.
Und wie entsteht diese Wärme?
Ja, die Erde innen drin ist richtig, richtig heiß. Wir reden über etwa 6.000, 7.000 Grad und die Wärme strebt nach außen. Und Sie können sich vorstellen, 99% der Erde sind wärmer als 100 Grad. Da ist also richtig, richtig viel Wärme und richtig viel Energie und die kann man eben technisch nutzen, wenn man möchte.
Geothermie gilt ja so als eine der Schlüsselfaktoren für die Wärmewende. Welchen konkreten Beitrag kann sie denn zur Energieunabhängigkeit und zur Dekarbonisierung in unseren Städten leisten?
Das ist vielfältig. Vielleicht sollten wir erst verstehen, dass Geothermie eben nicht nur eine Technologie ist, sondern wir reden da eigentlich von einer Technologiefamilie. Die meisten kennen Geothermie so was Häuselbauer, ne? So 100 Meter Sonnen oder Register im Garten. Also wir nutzen im Flachen so ein geschlossenes Rohrsystem, um die Wärme da irgendwie rauszuholen und das nutzbar zu machen für Heizung oder Warmwasser. Ja, das kennen relativ viele. Aber Geothermie kennt auch andere Formen, also industriell nutzbare Formen. Offene Systeme, geschlossene Systeme, wo man eben Bohrungen braucht, die so 2, 3, 4 Kilometer tief gehen. Und wo man dann vielleicht Fernwärmenetze mit beschicken möchte, also geothermisch heizen möchte im großen Maßstab. Und das ist eigentlich genau, wo wir hingucken müssen, wenn wir über die Frage reden. Also Thema Wärmewende, Erneuerbare, die 24/7 verfügbar sind zum Heizen, da ist Geothermie ganz vorne dabei. Und es hat den Vorteil, dass es eben hier unter unseren Füßen liegt. Wir sind also nicht geopolitisch abhängig. Wir sind nicht von Weltmarktpreisen abhängig. Das sind relativ große Vorteilsfaktoren von Geothermie.
Und warum nutzen wir dann diese Energiequelle noch nicht überall? Ist die Technik noch nicht so weit oder woran liegt das?
Die Technik ist im Kern schon so weit. Die Technik wird auch in Deutschland seit über 40 Jahren schon eingesetzt, punktuell. Aktuell ist es so, dass im Molasse da die meisten Projekte existieren, über 40, 45 im Moment. Aber die ersten Versuche und die ersten Anlagen laufen zum Beispiel in Baren-Müritz seit über 40 Jahren in Norddeutschland. Die grundsätzliche Technik ist also klar auch weltweit, aber es ist immer ein Zusammenspiel. Es ist ein Zusammenspiel der örtlichen Faktoren, der Nutzung sozusagen von der Wärme, von Fernwärmebetreibern und dergleichen. Und das Ganze muss zusammenspielen. Und dieses Zusammenspiel, das muss tatsächlich beforscht und optimiert werden, damit das auch funktioniert in den Größenordnungen, in denen wir das ja deutschlandweit auch einsetzen wollen.
Ich habe so ein bisschen quer gelesen in Vorbereitung auf das Interview und da heißt es immer wieder, Geothermie sei immer noch extrem teuer und überhaupt nicht ohne Risiken. Was gibt Ihnen denn persönlich Zuversicht, ja, Ihre Forschung voranzutreiben?
Naja, schauen wir mal zum Preis oder zu der Frage, ist es teuer? Geothermie muss den Untergrund erkunden. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, zu verstehen, wo ist es warm, wo ist es heiß, wo kommt vor allem das Wasser raus, was wir nutzen wollen als Wärmeträgerfluid. Und das bezeichnen wir in der Geothermie als Fündigkeitsrisiko. Das heißt, wir wissen am Anfang nicht ganz genau, wo wir hin müssen und wie viel wir rausholen können. Und das gilt es sozusagen zu beforschen. Und das ist ein Unterschied zu anderen erneuerbaren Energieträgern, die eher für Strom genutzt werden, also wie für Solar oder Wind. Diese Art von geologischem Risiko gibt es dort nicht. Das bedeutet, ich habe in der Geothermie, also wenn ich zu großen Anlagen gehe, relativ hohe Investitionskosten, bevor ich sicher bin, dass das Projekt ein Erfolg ist. Na, so eine Bohrung kostet ein Heidengeld, speziell wenn man auf 3-4 Kilometer Tiefe bohren muss. Und das ist also ein Risiko, wo potenzielle Anlagenbetreiber wie Stadtwerke oder so natürlich erstmal gucken. Ja, wie sicher bin ich denn, dass ich am Ende erfolgreich bin? Und das ist eben genau ein Teil dessen, was wir wissenschaftlich eben mitliefern können, dass wir die Unsicherheiten reduzieren über Versuche und Untersuchungsverfahren und die Verbesserung solcher Verfahren und des Verständnisses vom Untergrund.
Sie forschen ja jetzt genau zu dieser Erkundung von Geothermie und vor allen Dingen von großen Wasserreservoirs. Welches Potenzial hatten das in Deutschland? Also haben wir da überhaupt genug Vorkommen von diesem unterirdischen Wasser, was wir da dann nutzen können?
Ja, um es kurz zu sagen, die längere Antwort ist, da gibt es natürlich auch eine Reihe von Untersuchungen zu. Theoretisch kann der Bedarf vielfach gedeckt werden über sehr lange Zeit. Und wir unterscheiden hier aber zwischen dem, was sozusagen theoretisch vorhanden ist und dem, was wirklich technisch, realistisch, aktuell nutzbar ist. Momentan gehen Studien davon aus, dass mindestens ein Viertel des Wärmebedarfs für Deutschland über Geothermie und geothermische Verfahren gedeckt werden kann. Mit weiterer Forschung ist auch ein erheblich höherer Anteil darüber abdeckbar. Speziell, wenn wir zu den Fragen nicht nur von hydrothermaler Geothermie, also offenen Systemen mit offener Zirkulation kommen, sondern auch zu Verfahren der petrothermalen Geothermie, wo also das eigentlich dichte Untergrundgestein, kristalline Gestein genutzt wird.
In Berlin-Adlershof wurden bereits Tests zur Wärmespeicherung im Boden durchgeführt. Wie realistisch ist es denn, dass wir ja dann diese Metropole wie Berlin in Zukunft komplett mit Geothermie heizen?
Ja, das ist ein guter Stichpunkt, weil es eben jetzt gerade mal auf die Technologiefamilie guckt. Also Adlershof ist ein Speicherprojekt, ähnlich wie wir das im Übrigen seit langem, langem schon unterm Reichstag betreiben. Und da geht es also darum, dass wir in der Lage sind, Wärme und geothermische Wärme zum Beispiel saisonal zu verschieben. Wir haben ja häufig das Problem, dass wir im Sommer Überschusswärme haben, entweder aus industriellen Prozessen oder natürlich auch geothermisch, die wir im Sommer nicht brauchen, aber gerne nutzen wollen, also nicht verfallen lassen wollen. Und damit man das volkswirtschaftlich relevant in Größenordnung tun kann, braucht man eben sehr, sehr große Speicher, die über lange Zeiträume Wärme speichern können. Und das sind in der Regel eigentlich nicht technische Speicher, sondern nur Untergrundspeicher. Und das ist, was in Adlershof beforscht wird. Konkret also die Frage, können wir Überschusswärme im Sommer im großtechnischen Maßstab dort im Untergrund speichern und dann im Winter also für die Beheizung von Fernwärmenetzen nutzen?
Also das wird jetzt erforscht und wie ist da das Potenzial?
Wir halten sozusagen die Frage von Untergrundspeicherung für ganz entscheidend, wenn es darum geht, Wärmewende wirklich umzusetzen. Weil es nämlich die Frage des Speichers ausmacht. Das Potenzial ist gigantisch. Das hat damit zu tun, dass ja Untergrundspeicher genutzt werden. Und wenn wir hier auf Norddeutschland gucken, dann können wir solche Speicher, über die wir hier reden, da sind vielleicht 6, 7, 8 in unterschiedlichen Tiefen, 6, 7, 8 verschiedene Speicheroptionen. Ja, die sind nicht überall gleichmäßig vorhanden. Die muss man schon erkunden. Aber sie sind eben da und sie sind beliefern oder nutzen sozusagen andere Größenordnungen an Speichervolumen, als das ein technischer Speicher übertragen kann. Deswegen gibt es also jetzt in Berlin Betreiber von Fernwärmenetzen oder einen Betreiber, der das konkret austestet in einer industriell-wissenschaftlichen Kooperation und dann ab dem nächsten Jahr Teil sozusagen des Fernwärmenetzes mit solcher Art geothermisch gespeicherter Wärme beschickt im Winter.
Ich habe es schon in der Anmoderation gesagt. Vor 25 Jahren wurde die Geothermie-Forschungsplattform in Groß-Schönebeck in Betrieb genommen. Groß-Schönebeck ist ein Ort so 50 Kilometer nördlich von Berlin. Was war das ursprüngliche Ziel dieses Projektes und was wird da heute erforscht und was wurde erforscht?
Ja, Groß-Schönebeck ist eigentlich eine Forschungsplattform im norddeutschen Becken. Da gibt es also eine Menge Sedimentgesteinsschichten. Und da gibt es aber nicht nur sedimentäre, sondern auch eben vulkanische Gesteine und die sind nicht immer fließfähig. Das heißt, die wesentlichen Fragen hier waren eigentlich, wie kann man Geothermie und geothermische Technologien nutzen, wenn der Untergrund eben nicht das Wasser breitflächig auskühlt? Und das in dem Feldlabor wurde das am Ende untersucht. Das heißt, da gab es eine alte Gasexplorationsbohrung. Dann wurde eine zweite Bohrung dazu gebohrt, Anfang der 2000er. Und dann wurden also für den Untergrund Stimulationsmaßnahmen geprüft, also hydraulisches Aufschließen des Reservoirs und nutzbar machen. Es gab Materialtests, Zonenuntersuchungen auch zu Korrosion oder Scaling, also Ausfällung, getan. Und all das waren eigentlich so auf europäischem Maßstab so Wissensgrundlagen, ne, für Ansätze, die heute auch weltweit Verwendung finden können in der petrothermalen Geothermie, um solche Gesteine eben nutzbar zu machen für Geothermie. Und in dem Sinne, die Wärme ist halt überall vorhanden, aber eben die Durchlässigkeit nicht im Untergrund. Und das ist so eins der Hauptergebnisse von Groß-Schönebeck, dass solche Methodiken und Maßnahmen eben untersucht und geprüft wurden.
Also die sind dann auch gut nutzbar, oder was ist da rausgekommen?
Ja, es zeigt, also die ursprüngliche Idee dort, also Geothermie hydrothermal zu nutzen, hat halt nicht funktioniert. Und das hängt eben immer an Standortfaktoren. Aber es sind eben Ergebnisse, Forschung und Methoden untersucht worden, die übertragbar sind auf andere Standorte, die eben ähnliche Herausforderungen aufweisen. Und die Grundlagen, ich sag mal, von solchen hydraulischen Stimulationsansätzen werden eben heute weltweit genutzt, gerade eben auch zur Entwicklung von petrothermalen Standorten. Das ist, was Groß-Schönebeck vor allem geliefert hat, Wissen und so eine Forschungsinfrastruktur, um das tatsächlich zu generieren.
Das Projekt Transgeo erforscht die Wiederverwendung alter Bohrlöcher aus der Gasindustrie. Warum werden diese Löcher eigentlich recycelt? Also warum nutzt man die?
Naja, Bohrungen sind teuer. Das ist eine hohe Anfangsinvestition vor so einem geothermischen Projekt, bei zeitgleich nicht so hoher Sicherheit, ob man erfolgreich ist. Und wenn man also schon so eine Bohrung hat, diesen Untergrund schon mal erschlossen hat, für welchen Grund auch immer, dann hat man darüber natürlich erstmal einen Zugang. Das heißt, man kann relativ günstig oder viel, viel günstiger, als wenn man neu bohren müsste, in den Untergrund eingreifen und nochmal testen, nochmal untersuchen. Wir haben ja nun in Norddeutschland viele, viele 10.000 Tiefbohrungen, die aus diesen Öl- und Gasuntersuchungen der vergangenen Jahrzehnte kamen und die dann geschlossen wurden, weil eben kein weiterer Nutzen erstmal dafür da war. Und Transgeo konkret stellt sich eben die Frage, können wir denn nicht doch diese Bohrungen nutzen? Können wir solche identifizieren, die vielleicht geeignet sind und die genutzt werden können durch lokale Partner, Stadtwerke, Projektentwickler, die eben Geothermie hier für Wärmeversorgung zum Beispiel nutzen wollen?
Wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten, was wäre das, was Sie jetzt noch entdecken wollen oder wie können Ihre Forschung noch vorangebracht werden?
Ja, ich für meinen Teil, der ich also auf hydrothermale Systeme gucke, also solche, die eben so eine offene Zirkulation haben, da ist natürlich die Frage von Wärmewende und wie kriegt man solche Systeme en masse in städtischen Räumen etabliert? Das ist die aktuell große Frage, wo wir relativ viel Zeit und Kraft reinstecken. Also als Vergleich, wir sind jetzt hier gerade in einem städtischen Raum in Potsdam unterwegs, zusammen mit dem städtischen Versorger. Hier müssen 10, 15, 20 Dubletten, das sind also eine Injektions-, eine Produktionsbohrung in der Stadt errichtet werden. Das ist relativ viel Herausforderung, weil man ja nur relativ wenig Platz hat. Das kann Geothermie leisten, aber dazu muss man eben in unterschiedliche Reservoire gehen, also unterschiedliche geologische Einheiten im Untergrund, die man vielleicht auch parallel betreibt. Das muss man zusammen mit dem Netzbetreiber machen, mit dem Fernwärmebetreiber. Und diese Dinge müssen halt zusammenspielen. Und genau dieses Erforschen von, wir wollen den Untergrund verstehen, müssen die Prozesse im Untergrund verstehen und gleichzeitig muss das zusammenspielen mit den Prozessen der Versorger an der Oberfläche, das ist die Herausforderung und eigentlich auch der Spaß, den wir haben, wo wir eigentlich wirklich aktiv sein müssen und werden.
Das sagt Dr. Sven Fuchs, Leiter der Arbeitsgruppe Hydrothermale Geothermie am Geoforschungszentrum in Potsdam. Vielen Dank für Ihre Zeit und das spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Außerdem an dieser Stelle vielen Dank für die Produktion dieser Folge. Die kam diese Woche von Wiebke Stark. Das war's mit dem Forschungsquartett für diese Woche. Immer donnerstags erscheint eine neue Episode. Und wir freuen uns, wenn ihr einem wissenschaftsbegeisterten Menschen vom Podcast erzählt und natürlich, wenn ihr wieder reinhört. Ich bin Wieland Mikulajczyk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem GfZ-Helmholtz-Zentrum für Geoforschung.